Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich heiße ich Sie alle heute Morgen willkommen in diesem Gottesdienst. Ein ganz besonderer Gottesdienst ist es heute, ein festlicher Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst gemeinsam mit der Prägitzer Gemeinschaft als Beginn des Stundenbesuchs hier in Schopfloch. Und im Rahmen dieses Stundenbesuchs begrüße ich ganz herzlich Hans-Georg Schmid, Pfarrer in Nordhausen und Nordheim. Viele werden ihn noch aus Schopfloch kennen. Schön, dass du heute da bist. Nicht nur die Prägitzer sind heute da, sondern drei Kinder, die heute getauft werden. Und es ist schon was Besonderes, wenn gleich drei Kinder getauft werden. Ganz herzlich begrüße ich die Familie Eiseler, Familie Wetzler und die Familie Holzhauer. Und unsere Diamantinnen Konfirmanden sind heute auch noch unter uns. Ein schöner und festlicher Gottesdienst, herzlich willkommen. Bei aller Unterschiedlichkeit, eins verbindet alle diese festlichen Elemente, dass Jesus Christus groß gemacht werden soll. Die Taufen bezeugen es, diese Liebe Gottes zu uns, die in Jesus Gestalt gewinnt. Die Diamantinnen Konfirmanden, die bezeugen ihr Ja zu Jesus Christus. Und das ist ja auch das große Ziel der Prägitzer, dass Jesus groß gemacht wird. Im 18. Jahrhundert hat man die Prägitzer Juhe-Christen genannt, weil sie so fröhlich waren um ihres Glaubens willen. Und das wünsche ich uns heute Morgen, dass wir angesteckt werden von der Fröhlichkeit, die nur Jesus Christus schenken kann. Dass wir etwas spüren von dieser Freude, die der Glaube an Jesus mit sich bringt. Der Wochenspruch, der spricht auch von dieser Freude. Er steht im 2. Timotheusbrief, Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Wenn das kein Grund zur Freude ist, dass Jesus uns Leben schenkt. Von diesem Leben erzählt das Psalmgebet, das wir nun miteinander sprechen wollen, Psalm 121, die Nummer 749. Wir beten in ganzen Versen im Wechsel. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt von Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Jesus Christus, wir vertrauen jetzt darauf, dass du da bist, mitten unter uns. Und wir danken dir, dass alles Raum bei dir hat, was uns heute Morgen bewegt. Alles, was wir mitbringen in diesem Gottesdienst, an Freuden und an Sorgen. Und wir danken dir, dass du uns hörst, dass du ein offenes Herz und ein offenes Ohr für das hast, was uns auf dem Herzen liegt. Herr, wir danken dir, dass du uns Leben schenkst. Leben bei allem, wo vieles in uns vielleicht erstorben ist. Du weißt, wo wir diese Freude brauchen, die nur du schenken kannst. Und um diese Freude bitten wir dich. In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben. Wir beten miteinander und füreinander. dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. In unserer Mitte sind Paul Eiseler, Leon Wetzler und Lilly Holzhauer, dass sie nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus und unter unserer Fürbitte getauft werden. Liebe Familie Eiseler, liebe Familie Wetzler, liebe Familie Holzhauer, liebe Gemeinde, es ist schon was Besonderes, wenn gleich drei Kinder in einem Gottesdienst getauft werden. Und jedes dieser drei Kinder, Paul, Leon und Lilly, bekommt auf seinen Lebensweg einen Taufspruch mit. Pauls Taufspruch steht im Epheserbrief in Kapitel 5. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Taufspruch von Leon aus dem ersten Buch Mose Kapitel 24 lautet: Gott, der Herr, wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen. Und Lillys Taufspruch steht im Psalm 91. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten. Eins haben alle diese Taufsprüche gemeinsam. Sie erzählen von dem großen Glück, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Vom Licht spricht Pauls Taufspruch. Lebt als Kinder des Lichts. Wenn wir Jesus vertrauen, dann ist ein Licht in unserem Leben, das keine Dunkelheit mehr auslöschen kann. Da ist dann gewiss nicht alles hell im Leben. Das wissen wir. Aber mitten in mancher Dunkelheit scheint dieses Licht, weil wir wissen, Jesus ist jetzt da. Und dieses Licht, das prägt unser Leben. Ein Kind des Lichts sein bedeutet dann wohl, ein Mensch zu sein, in dem Gottes Licht scheint und durch den hindurch Gottes Licht zu anderen Menschen scheint. Was für ein Glück ist es für Paul, wenn Gott sein Licht in Pauls Leben hineingibt. Mitten in dieses Leben hinein, zu dem auch manche Dunkelheit gehört. Was für ein Glück. Leons Taufspruch hält uns vor Augen, was ein Leben gelingen lässt, das ist nicht unser Erfolg, nicht das, was wir aus unserem Leben machen, sondern es kommt darauf an, was Gott aus unserem Leben macht. Gott, der Herr, wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen. Was für ein Glück ist es, wenn wir es wagen, unser Leben Jesus in die Hand zu geben, damit er unsere Lebensreise gelingen lässt. Ich wünsche es Leon, dass er Jesus vertraut und dass er dieses Glück erfährt, was es bedeutet, dass Gott etwas aus seinem Leben macht. Und Lillys Taufspruch erzählt davon, dass unser Leben nicht in unserer Hand ist. Ihr Taufspruch erzählt vom tiefen Vertrauen darauf, dass Gott unser Leben in der Hand hat, dass nur er uns behüten kann, vor allem, was uns zerstört. Und lieber Herr Holzhauer, Sie haben es ja schmerzlich erlebt, wie dunkel es werden kann in einem Leben. Was uns letztlich hält im Leben, ist nicht unsere eigene Kraft, sondern die Hand von Jesus Christus. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten. Möge Lilly erleben, dass der Glaube diese Geborgenheit schenkt, dieses Gottvertrauen. In der Taufe legen wir diese drei Kinder, Paul, Leon und Lilly, dem guten Hirten Jesus Christus in die Hände. Und jede Taufe ist ein Versprechen. Jesus verspricht ihnen: Ich hab dich lieb und du sollst zu mir gehören. Mein Leben habe ich für dich gegeben. Und wir wissen es, ein Versprechen hat dann einen Wert, wenn wir es ernst nehmen. Und dieses Versprechen von Jesus Christus nehmen wir dann ernst, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm nachfolgen. Es wird darauf ankommen, dass Paul, Leon und Lilly Jesus vertrauen in ihrem Leben. Denn dann werden sie erleben, was ihre Taufsprüche sagen. Dass ein Licht da ist, mitten in der Dunkelheit. Und dass Gott ihr Leben zu einem guten Ziel führt. Und dass wir bei diesem Gott geborgen sein können, für immer. Amen. Wenn wir diese drei Kinder anschauen, können wir nur staunen. Und wir staunen, dieses Staunen drücken wir aus mit unserem nächsten Lied, Vergiss es nie. Das Rote Liederbuch 931, die Strophen 1 und 2.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle spricht er: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben komme und sich seiner Taufe freuen möge.
Wir haben aus der Schriftlesung gehört, dass Taufe und Glaube zusammengehören. Und darum wollen wir nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Liebe Gemeinde, wir sprechen über diesen drei Kindern den Namen des dreieinigen Gottes aus. Und wir bekunden damit: Gott, der Schöpfer und Herr unseres Lebens, will Ihnen um Jesu Christi willen ein gnädiger Gott und Vater sein. Er will Ihnen seinen Heiligen Geist schenken, damit Sie durch den Glauben als seine Kinder leben. Und wir nehmen das Wasser zum Zeichen, dass Gott selbst Sie reinigen will von aller Sünde und Schuld durch den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Und wir legen Ihnen die Hand auf zum Zeichen, dass Gott selbst Sie haben will für ein neues Leben in seiner Kirche und in seinem kommenden Reich. Und jetzt bitte ich zunächst Familie Eiserler, dass Sie zu mir an den Taufstein kommen. Und wenn Kinder da sind, die nicht sehen, dürfen die natürlich auch mit vorkommen. Namen Gottes des Vaters und des Sohnes Wir wollen die Taufkerze von Paul anzünden. Das wird einer der Paten machen und wir stellen sie zuerst mal auf den Altar, weil bei drei Kindern sonst auf dem Taufstein ein bisschen eng wird. Ich stelle es dann nachher dorthin. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und jetzt wollen wir das Blatt von Paul an den Baum hängen, zum Zeichen, dass er zu der Gemeinde hinzukommt. Und wie es bei einem Blatt ist, die Kraft kriegt das Blatt, weil es am Baum hängt. Die Kraft kriegen wir, wenn wir an Jesus dranbleiben. Jetzt bitte ich Sie, dass Sie wieder Platz nehmen werden, so machen, dass wir nachher am Schluss für alle drei Kinder beten. Ich bitte die Familie Wetzler mit dem Leo nach vorne, und da sind, glaube ich, auch Kinder dabei, die vielleicht was sehen wollen. Der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir wollen auch die Taufkerze vom Leon anzünden. Wenn du deine dabei hast, zünden wir die auch an. Und er stellt sie auf den Altar. Ich wünsche auch Ihnen, dass Sie und Ihre Kinder das erleben, dass Jesus das Licht in Ihrem Leben ist. Und nun wollen wir auch das Blatt vom Leon hinhängen. Und wenn ich es recht weiß, muss man dein Blatt auch noch hinhängen. Dann darfst du das auch machen, die große Schwester vom Leon. Jetzt bitte ich Sie, dass Sie einfach diese zwei Blätter an den Baum hängen. Bitte ich Sie auch, dass Sie wieder Platz nehmen, und ich bitte, dass die Familie von der Lilly nach vorne kommt. Als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird, so antwortet ja mit Gottes Hilfe. übergebe euch zum Wollen das Vollbringen. Tilly Holzhauer, taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Lilly, jetzt darfst du auch deine Kerze noch anzünden. Ja, helfen Sie ihr einfach. Und dann stellen wir sie auch erstmal hier auf der Altar. Bitte ich Sie auch, dass Sie das Blatt von der Lilly an den Baum hängen. Jetzt müssen wir erstmal die Kerze anzünden, gell? Dass die brennt. Vielleicht packt es jetzt. Ja. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, und Sie als Gemeinde bitte ich, sich zu erheben zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für Paul und für Leon und Lilly. Wir danken dir, dass du sie behütet hast bis heute. Wir danken dir für alle Gaben, die du in ihr Leben hineingelegt hast. Und guter Gott, wir spüren immer wieder, dass wir unser Leben nicht selber in der Hand haben. Deine Gnade ist es, die uns trägt. Dir vertrauen wir Paul, Leon und Lilly an. Begleite du sie auf ihrem Lebensweg. Schenk ihnen Vertrauen zu dir und lass sie es erfahren, wie sehr du sie liebst und dass du sie nie fallen lässt. Hilf ihren Eltern, ihren Familien, sie dankbar, liebevoll und geduldig zu erziehen. Schenk ihnen Kraft, Freude und Mut für jeden Tag. Lege du deinen Segen auf diese Familien. Und wir bitten dich für uns alle, hilf uns dir zu vertrauen. Hilf uns, dein Versprechen ernst zu nehmen. Du bist das Licht in unserem Leben. Du bist es, der unser Leben zu einem guten Ziel führt. Und bei dir sind wir geborgen für immer. Dafür danken wir dir. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Von diesem König Jesus, der uns ein Versprechen gibt, wollen wir jetzt singen. 123, Jesus Christus herrscht als König.
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, kalt ist im Schwarzwald, musste ich wieder feststellen. Aber ich bin es ja etwas gewohnt und ich freue mich, mal wieder hier zu sein, in meiner Heimatgemeinde und mit Ihnen zusammen Gottesdienst zu feiern. Sehr schön, dass dies in Verbindung mit dem Prägitzer Gemeinschaftsbesuch geschieht in den Stunden bei den Prägitzern. Da habe ich viel für mein Leben als Christ mitgenommen, von dem ich täglich profitiere. Ich bin seit 7,5 Jahren Pfarrer in 2 Gemeinden im Unterland, in Nordhausen und Northeim, direkt am Heuchelberg gelegen, bekannt für den guten Wein, den es bei uns gibt. Die Traubenlese hat gerade begonnen und diese Zeit ist bei uns immer sehr besonders, arbeitsintensiv, aber auch schön und gemeinschaftsfördernd. Es ist auch eine sehr schöne Gegend, um da mal Urlaub zu machen. Doch nun genug von mir. Bestimmt gibt es heute auch noch Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Das wird mich sehr freuen. Mir wurde freigestellt, über welchen Text ich heute predigen darf, und so habe ich mich für den regulären Predigtext für diesen Sonntag entschieden. Es ist ein Abschnitt aus Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 11. Es sind sehr eindrückliche, aber auch fordernde Verse, wie ich finde. Achten Sie einmal, während ich die Verse lese, auf die beteiligten Personen, auf ihr Verhalten und was über sie ausgesagt wird. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Liebe Gemeinde, eine spannende Geschichte, in der eine unglaubliche Fülle drinsteckt. Es würde sich lohnen, eine ganze Predigtreihe darüber zu starten, so gehaltvoll sind diese Verse. In der Kürze der Zeit kann ich nur versuchen, ein paar Dinge anzureißen. Ich habe Sie gebeten, mal auf die beteiligten Personen Acht zu geben. Sie könnten gegensätzlicher kaum sein und auch nicht ihr Verhalten. Die erste Person, die genannt wird, ist König Herodes. Es handelt sich hier um Herodes Agrippa den Ersten, nicht zu verwechseln mit dem Herodes zur Zeit von Jesu Geburt oder dem, der bei Jesu Kreuzigung beteiligt war. Dieser König Herodes Agrippa der Erste war ganz neu in seinem Amt. Eben erst war er aus Rom nach Jerusalem gekommen. Die Leute in der Stadt begegnen dem neuen Machthaber mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist die Bevölkerung erleichtert. Endlich, nach so langen Jahren der Römerherrschaft, regiert wieder ein Mann aus unserem Land. Andererseits wird die Freude darüber durch Misstrauen und Furcht gedämpft. Der neue jüdische König hat lange in Rom gelebt. Wird ausgerechnet er sich für den Glauben an den Gott Israels einsetzen? Wird er das Volk ermutigen, nach dem Gesetz des Mose zu leben? Wird der König den Tempel und den Gottesdienst schützen, den der letzte römische Kaiser mit Gewalt entweihen wollte? Der neue König weiß von dem Zwiespalt im Volk und von dem Misstrauen, das ihn erwartet. Und darum tut Agrippa genau das, was ein Politiker macht, wenn er ein Volk gewinnen möchte. Er startet eine öffentlichkeitswirksame Aktion, von der er sich sicher sein kann, dass sie den Leuten in seinem Land gefallen wird. Agrippa war nicht entgangen, dass der Hohe Rat, die höchste jüdische Religionsbehörde, das Wachsen der christlichen Gemeinde mit großer Sorge beobachtete. Und er wusste auch, dass dieser Hohe Rat sich nichts sehnlicher wünschte als das Verschwinden der Christen. Wenn ich nun gegen diese Jesus-Spinner vorgehe, so dachte er sich, dann habe ich den Hohen Rat und damit die führenden religiösen Leute auf meiner Seite. Und so lässt Agrippa verschiedene Christen festnehmen. Darunter befindet sich Jakobus. Zusammen mit Johannes und Petrus gehörte er zum engsten Kreis der Jünger. Wenn ich den und die anderen aus diesem Kreis ausschalte, dann hat das Treiben der Christen ein Ende. Dann wird der Spuk genauso schnell vorbei sein, wie er begonnen hat. So denkt Agrippa und inszeniert die medienwirksame Enthauptung des Jakobus. Das hat er auch mit dem nächsten Kandidaten vor. Er erwischt den zweiten aus dem Kreis Petrus und den lässt er ins Gefängnis werfen. Liebe Gemeinde, hier wird geschildert, was für unsere Brüder und Schwestern auch heute noch in vielen Ländern schreckliche Realität ist, dass sie eingesperrt und getötet werden, weil sie Christen sind. Wie dankbar können wir sein, dass wir hier in Deutschland unseren Glauben noch ohne gewaltsame Verfolgung ausleben dürfen. Ich glaube, wir machen es uns viel zu selten bewusst, was für ein großes Vorrecht das doch ist. Doch auch das andere muss uns klar sein. Für die, die ganz bewusst als Christen leben, wird auch hier die Luft langsam dünner. Wer heute biblisch argumentiert, wird in vielen Bereichen ganz schnell in eine Ecke gestellt. Intolerant, fundamentalistisch. Viele biblische Aussagen stören in unserer heutigen Wischiwaschi-Wohlfühlgesellschaft. Doch wie verhält sich nun die in Bedrängnis geratene christliche Gemeinde in unseren Versen aus der Apostelgeschichte? Das ist nämlich nun die zweite Personengruppe, die in unserem Abschnitt in den Blick genommen wird. Die christliche Gemeinde. Die Gemeinde betete ohne Aufhören für Petrus zu Gott. So lesen wir in Vers 5. Die Zeit der Verfolgung bewirkt in der Jerusalemer Gemeinde etwas Besonderes. Die Christen drehen kein Schmähvideo und zeichnen auch keine geschmacklosen Karikaturen. Nein, sie versammeln sich zum Gebet. Sie wollen nicht in Klagen und Jammern, in Vergeltung und Hass oder Provokation stecken bleiben, sondern neue Hoffnung schöpfen. Sie hören nicht auf, Gott zu vertrauen. Ihr Glaube war stärker als Angst und Zweifel. Liebe Gemeinde, wenn ich dieses Verhalten der ersten Christen mit mir und meinem Alltag vergleiche, dann bin ich beschämt. Dieses grenzenlose Vertrauen auf Gott kommt in meinem Leben leider oft viel zu kurz. Ich bin gewohnt, dass alles glatt läuft. Doch könnte es sein, dass Zeiten, in denen es mir zu gut geht, meinem Glauben eher nicht gut tun? Schnell wird die Güte Gottes zur Selbstverständlichkeit. Das Danken und Beten kommt zu kurz. Doch was gibt mir Halt, wenn Schwierigkeiten hereinbrechen? Kann mein Glaube Belastungen aushalten, wenn ich nicht vorher das Beten eingeübt habe? Für die Christen damals war klar, mit Beten fängt alles an. Ob unser Glaube deshalb manchmal so kraftlos ist, weil wir nicht mehr beten? Mit unserer Kirchengemeinde in Nordhausen pflegen wir eine Verbindung zur Netanya-Kirche in Indien. Es ist für mich immer wieder bemerkenswert und mutmachend, was die Brüder und Schwestern von dort berichten. Ein Bericht passt gut zu unserem heutigen Predigtext. Er ist überschrieben mit „Das aufgebetete Gefängnis“. Es wird darin von einem indischen Dorf erzählt, in dem die Christen schwer in Bedrängnis waren. Es kam zu gewalttätigen Angriffen. Zweimal wurde die Kirche angezündet. Oft haben Schlägertrupps die Gottesdienste gestört und Gemeindeglieder blutig geschlagen. Der Pastor tröstet und ermutigt die Christen immer wieder. Der Bürgermeister des Dorfes hasste die Christen ganz besonders. „Ich mache unser Dorf christenfrei“, verkündete er fast täglich. Er schikanierte die Christen, wo es nur ging. Und eines Morgens fand man ihn erstochen in seinem Haus. „Das waren die Christen“, war sofort die einhellige Meinung. Mit ungezügelter Wut griff die Menge die Hütten der Christen an. Die Polizei schritt ein. Doch dann meldete sich Kanu, ein junger Mann, selber an einem Arm durch einen Messerstich verwundet. „Es waren die Christen, die uns angegriffen haben. Ich konnte gerade noch entkommen“, behauptet er. Er nannte sogar einige Namen. Es waren die Namen von den 5 Gemeindeältesten. Die Polizei nahm sie fest und brachte sie ins Gefängnis der Bezirkshauptstadt. Dort erließ der Richter Haftbefehl gegen die 5 und setzte die Verhandlung an. Ihnen drohte die Todesstrafe. Die christliche Gemeinde war natürlich tief verstört. Einige riefen sogar nach Rache. Aber der Pastor rief: „Wir wollen nicht vergelten. So sagt es Jesus, betet für die, die euch verfolgen. Das wollen wir tun. Jesus wird uns Recht schaffen.“ Etwa 40 Gemeindeglieder gingen in die Bezirkshauptstadt und beteten vor dem Gefängnis. Die Polizei wollte sie vertreiben, aber sie blieben da. Sie beteten und sangen Jesuslieder 7 Tage lang. Auch in ihrem Dorf betete die ganze Gemeinde 24 Stunden, immer sich abwechselnd. Am Abend des 6. Tages klopfte es an der Tür des Pastors. Draußen stand Kanu, der Belastungszeuge. Er sah erbärmlich aus. Sein Arm mit der Messerwunde war tief geschwollen und entzündet. Er hatte hohes Fieber und die roten Streifen am Arm zeigten eine beginnende Blutvergiftung an. „Niemand konnte mir helfen“, flehte er den Pastor an. „Meine letzte Hoffnung ist dein Gott Jesus. Ich bekenne auch, dass ich gelogen habe. Man hat mir viel Geld gegeben, gegen euch auszusagen. Ja, ich habe mir sogar die Wunde selbst zugefügt“, weinte er. Der Pastor nahm ihn mit in die Kirche, wo die Gemeinde versammelt war zum Gebet. Und nun beteten sie für Kanu. Die Kraft Jesu wurde sichtbar. Nach 5 Stunden des Gebets rief er erstaunt: „Die Schmerzen sind weg. Der Arm ist wieder ganz normal. Ich bin gesund. Ehre eurem Gott Jesus. Er hat wirklich Kraft.“ Ohne dass jemand etwas sagte, ging Kanu in die Bezirkshauptstadt und gestand vor dem Richter seine falsche Aussage ein. In Wirklichkeit hatten politische Gegner den Bürgermeister ermorden lassen. Sie wollten die Macht im Dorf übernehmen. Der Richter ließ die Gefangenen frei. In ihrem Dorf hielt die christliche Gemeinde einen Lob- und Dankgottesdienst. Die Dorfbewohner hatten die Ereignisse sehr genau beobachtet und die Friedfertigkeit, Geduld und Glaubenstreue der Gemeinde hatte sie tief beeindruckt, besonders wie sie für den falschen Zeugen gebetet hatten und er geheilt worden war. Die Menschen konnten es kaum fassen. Als Folge entstand ein großes Fragen nach dem Gott Jesus. Liebe Gemeinde, die Beter dort haben erfahren, Gott kann helfen, Gott kann eingreifen. Und auch wir hier in Deutschland dürfen das erfahren. Es muss nicht immer so spektakulär sein wie in diesem Bericht, aber wenn ich mit offenen Augen durch mein Leben gehe, werde ich immer wieder erkennen, da hat Gott seine Hand mit im Spiel gehabt. Ich denke, von den diamantenen Konfirmandinnen und Konfirmanden können das sicher auch manche bestätigen. Ja, es ist ein Wagnis, auf Gott zu vertrauen, aber es lohnt sich. Im Sommer war bei uns in Northeim die Zeltkirche. 2 Jahre lang haben wir geplant und vorbereitet. Und ich bin ehrlich, manchmal war es echt zum Davonlaufen. Dieses hat nicht geklappt, jenes ging daneben. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten und oftmals habe ich gedacht, das wird nichts. Aber eines hat uns geholfen und immer wieder neu Mut gegeben, dass wir uns regelmäßig getroffen haben, um zusammen zu beten. Heute kann ich dankbar und erleichtert zurückschauen auf das, was Gott getan hat. Aber ich bin überzeugt, wenn wir dieses regelmäßige gemeinsame Gebet nicht gehabt hätten, dann wäre die Zeltkirche nicht so geworden, wie sie jetzt war. Wir brauchen in unserer Kirche betende Gemeinden. Das ist das A und das O. Und dann dürfen wir auch gewiss sein, Gott lässt seine Kirche nicht untergehen. Die Bibel hält daran fest, mit Beten fängt alles an. Und deshalb wollen auch wir beten. Nicht nur für uns, sondern besonders für die Christen, die in vielen Ländern dieser Welt verfolgt werden. Und damit kommen wir noch zu Petrus, was von ihm erzählt wird. Also das, was über Petrus hier berichtet wird, finde ich, ist echt der Hammer. Petrus schläft. Das ist für mich das eigentlich erste Wunder in dieser Geschichte. Petrus schläft. Er hat den sicheren Tod vor Augen und findet trotzdem seine Ruhe. Mitten im Gefängnis fühlt er sich geborgen. Da würde ich mir auch gern mal eine Scheibe davon abschneiden. Leider kommt es doch ab und zu vor, dass ich nachts aufwache. Eine Sorge fällt mir ein. Und dann ist es erstmal mit dem Schlaf vorbei. Für diese Situationen möchte ich mir Petrus ganz bewusst zum Vorbild nehmen. Er weiß, ich bin in Gottes Hand. Er muss nicht verzweifelt um sein Leben fürchten. Was auf ihn zukommt, kann ihm nicht den Schlaf rauben. Petrus vertraut dem Versprechen Gottes. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Gewissheit ist ein sanftes Ruhekissen. Petrus schläft so fest, dass er das zweite Wunder beinahe verpennt. Der Engel muss ihn mit einem Rippenstoß wecken. Petrus ist derart weggetreten, dass er alles für einen Traum hält. Und was da passiert, ist ja auch wirklich unbegreiflich. Die Ketten fallen wie von Zauberhand ab. 4 Wachposten sind mit einem Schlag blind und taub. Ein verschlossenes Eisentor öffnet sich von selbst. Für viele ist ein solches Wunder eine Zumutung. Sie sagen, das kann ich nicht glauben, genauso wenig wie die Sache mit dem Engel. Liebe Gemeinde, in 1,5 Wochen werden wir wieder den Jahrestag der deutschen Einheit feiern. Haben Sie mal überlegt, wie viele Wunder zu dieser Geschichte gehören? Wie war es möglich, dass in Russland ein Mann wie Gorbatschow an die Macht gelangen konnte? Woher kam dieser rätselhafte Zettel, der Günter Schabowski dazu brachte, die Öffnung der DDR-Grenzen zu verkünden? Und ist es nicht ein Wunder, dass Stasi und Volksarmee in den Kasernen blieben und es kein Blutvergießen gab? Als ich so alt war wie die Konfirmanden, die hier sitzen, da war von einer Wiedervereinigung genauso viel zu sehen wie von Engeln. Heute ist die deutsche Einheit längst Wirklichkeit. Sollte uns das nicht zu denken geben? Wenn wir realistisch sind, dann müssen wir mit Wundern rechnen. Und oft genug gebraucht Gott dazu seine Engel, auch wenn wir das oft gar nicht merken. Aber wir spüren vielleicht, selber habe ich das jetzt nicht geschafft. Mit unserer Macht ist nichts getan. So hat Martin Luther in einem Gesangbuchlied gedichtet. Das könnte auch über unserer Wundergeschichte stehen. Wir sehen einen Petrus, der nicht begreift, wie ihm geschieht. Erst ganz am Schluss blickt er durch und erkennt, Gott hat seinen Engel geschickt, um mich zu retten. Petrus ist kein strahlender Held, der Ketten zerreißt und Türen aufbricht, sondern er trottet verschlafen hinter dem Engel her. Dem Menschen wird eine ganz bescheidene Rolle zugewiesen. Das widerspricht unserem Selbstbewusstsein. Wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Wir wollen selber sagen, wo es lang geht. Wer dagegen mit Gott rechnet, dem werden manchmal auch Grenzen gesetzt. Da kann ich mich nicht selbst zum Maßstab aller Dinge machen. Der Gedanke, dass da einer in unser Leben eingreift, ist uns vielleicht manchmal auch unangenehm. Und heimlich haben wir Angst vor einer Enttäuschung. Was ist, wenn ich auf Gottes Hilfe zähle und es passiert nichts? Bin ich da nicht schlechter dran, als wenn ich mich auf mich selbst verlasse? Von unserer Natur aus möchten wir nicht auf Engel und Wunder angewiesen sein. Und so flüchten sich viele in ein Weltbild nach dem Motto, ich glaube nur das, was ich sehe. Gott wird ausgeklammert. Für ihn gibt es in ihrem Denken keinen Platz. Aber, liebe Gemeinde, wünschen wir uns heimlich nicht genau das Gegenteil, dass es einen Gott gibt, dem wir vertrauen können, dass er Himmel und Erde und uns Menschen in seiner Hand hält, dass er uns beschützt und bewahrt in Krankheit und Not. Erleben wir nicht viel zu oft, mit unserer Macht ist nichts getan. Gibt es nicht auch in unserem Leben Mauern und verschlossene Türen? Was also hindert uns daran, einfach die Hände zu falten und zu beten? Was macht uns blind für die vielen Dinge, die in unserem Alltag Gott wirkt? Nicht jedem von uns wird Gott einen Engel in strahlendem Lichtglanz schicken. Und nicht immer wird die Hilfe so postwendend erfolgen wie damals bei Petrus. Doch eines, liebe Gemeinde, weiß ich sicher. Gott wird unser Vertrauen nicht enttäuschen. Wo wir durch das Gebet anfangen, ihm unser Herz zu öffnen, da werden wir auch seine Hilfe erleben. Und auch wenn Gott nicht alle unsere Wünsche erfüllt, es ist seine Liebe, die uns führt, so wie es in dem Taufspruch von der Lilly heißt, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Die wunderbare Befreiung des Petrus will uns zur Hoffnung ermutigen, hier in Schopfloch. Gott lädt uns ein in seine Gemeinschaft und das gilt für jeden und jede von uns. Das Vertrauen auf Gott kann mein Leben verändern. Und viele von uns durften das wie Petrus erfahren. Bitten wir Gott täglich darum, uns dieses Vertrauen zu schenken und auch zu erhalten. Amen. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht Gott ruhig, die macht Gott stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Amen. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel. Wir singen nun dieses Vertrauenslied Nummer 615, die Strophen 1 bis 3.
gewagt sein will, der Glaube an Jesus Christus. So haben wir es gerade in der Predigt gehört. Und jede Konfirmation ist das öffentliche Zeichen dafür, dass dieses Ja zu Jesus immer wieder aufs Neue gewagt sein will. Ich freue mich, dass wir heute die Amandene Konfirmation feiern. Ich freue mich, weil sich da der Bogen schließt, von der Taufe bis zur Konfirmation. Und alles steht unter dieser Ermutigung, dass wir Glauben wagen dürfen. Ein langes Stück Wegs liegt hinter Ihnen, liebe Diamantene, Konfirmandinnen und Konfirmanden. Es wird Ihnen heute vielleicht manchmal so gehen, dass Sie zurückschauen auf diese 60 Jahre und dass man sich fragt, wo ist diese Zeit geblieben? Vielleicht geht es Ihnen so, dass die letzten 10 Jahre seit der goldenen Konfirmation beinahe wie im Flug vergangen sind. Und doch, wenn man zurückschaut, dann reihen sich die Erinnerungen wie die Perlen auf einer Perlenkette. Und das sind diese schönen Erinnerungen, dieses Glück und daneben manche dunkle Perle. Manches, was unser Herz auch schwer macht. Und über allem steht diese Aufforderung, dass wir Glauben wagen dürfen. Und so mögen Sie es immer wieder erlebt haben. Vielleicht damals bei der Konfirmation oder vielleicht haben Sie es viel später erst entdeckt, wie wir Glauben wagen dürfen. Schöne und schwere Tage liegen hinter Ihnen. Und was vor Ihnen liegt, das weiß allein unser Gott. Und darum feiern wir heute die Amandene Konfirmation, damit Ihnen dieser Segen zugesprochen wird, dass Jesus Christus mit Ihnen geht und dass Sie darum immer wieder neu Glauben wagen dürfen. Ich bitte Sie nun, dass Sie gleich zu mir an den Altar treten, der Diamantenen Konfirmanden, da merken Sie, das ist was Besonderes, das kommt mir nicht leicht über die Lippen. Da kommen diese 10 Jahre raus, die wie im Fluge vergehen. Diamantene Konfirmation. 3 der Diamantenen Konfirmanden können heute leider nicht da sein. Erich Schwab, Charlotte Armbruster, geborene Detmann und Christian Schwarz. Aber Sie, die Sie heute da sind, bitte ich nun, dass Sie zu mir an den Altar treten im Halbkreis. Herr, unser Gott, wir danken dir für deinen Segen, den du auf diese Jubelkonfirmanden gelegt hast. Deine Gnade ist es, dass wir heute gemeinsam uns an diesen Festtag vor 60 Jahren erinnern dürfen. 60 Jahre liegen hinter diesen Männern und Frauen. Wir danken dir für alle guten Tage, für jeden einzelnen Tag. Und wir legen dir alles Schwere in die Hand, das hinter ihnen liegt. In deiner Hand ist unser Leben und jeder Tag ist dein Geschenk. Begleite du alle, die heute ihre diamantene Konfirmation feiern. Begleite sie auf dem Weg, der vor ihnen liegt. Stärk du ihr Vertrauen zu dir. Hilf, dass sie immer aufs Neue Glauben wagen. Und lass sie ihren Weg gehen in der Gewissheit, dass du mit ihnen gehst. Sei du bei ihnen und ihren Familien und lege du deinen Segen auf sie. Amen. Ich bitte Sie als Gemeinde, wieder Platz zu nehmen. Vor 60 Jahren haben Sie wahrscheinlich ein kleines Kärtle bekommen, wo der Denkspruch drauf war. Ich hoffe, dass Sie dieses Kärtle und vor allem dieser Denkspruch begleitet hat durch die Höhen und Tiefen Ihres Lebens, dass es Sie durchgetragen hat, dieser Vers. Da könnte jeder jetzt eine Geschichte erzählen, wie vielleicht dieser Vers ermutigt hat, Glauben zu wagen und unser Leben betend in Gottes Hände zu legen. Als Erinnerung an diesen Tag möchten wir Ihnen diesen Denkspruch wieder mitgeben. Und jetzt hoffe ich, dass Sie von allen den richtigen haben. Wenn es nicht so ist, dann müssen Sie mir es einfach sagen. Und da bitte ich Sie, dass Sie so frei sind und mich nachher ansprechen, wenn irgendwas nicht stimmt. Wir haben Ihnen eine Urkunde mit dem Bild unserer schönen Bartholomäuskirche als Erinnerung für diesen Tag. Und ich würde es jetzt einfach so machen, dass ich immer Sie nach vorne rufe, Ihren Namen sage und Ihren Denkspruch und Ihnen gratuliere. Da bitte ich Sie, dass Sie dann immer vorkommen. Fritz Barth, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gottes Segen für Sie.
Sehr schön.
Gottlob Kugler, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Walter Seeger, der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Ursula Sprenger, geborene Baltrusch. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Erika Finkbeiner, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lore Stahl-Dietrich, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Hilde Pfau, wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Lore Wuster, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Hannelore Reit, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Dann kriegt er einen Antrag. Dann kriegt er einen Antrag. Ich gebe es Ihnen und dann tun wir es eben.
Danke.
Elfriede Meyer, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangen, so wird es euch zuteil werden. Ernst Schwab, seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Gerhard Franz, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und Gretel Barth, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Gottes Segen Ihnen heute für diesen Tag, seien Sie Gott befohlen. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen. Jetzt bitte ich Sie, dass Sie wieder Platz nehmen. Bevor die Diamantenkonfirmanden Platz nehmen, bitte ich Sie alle aber aufzustehen. Wir wollen gemeinsam beten und Hans-Georg Schmid wird mit uns beten.
Allmächtiger Gott, lieber treuer Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jeden Tag aus deiner Barmherzigkeit und deiner Gnade leben dürfen. Deine Gnade weicht nicht. Schenk, dass wir auch aus dieser Gnade leben, dass wir in dieser Gnade unseren Alltag gestalten. Herr, hab Dank für das große Vorrecht, dass wir mit dir, dem Schöpfer dieser Welt, reden dürfen, dass wir dir sagen dürfen, was uns bewegt, das Schöne, aber auch das Schwere, was uns belastet. Hab Dank, dass du uns hörst und dass wir wissen dürfen, du wirst es recht machen. Und Herr, so bitten wir dich auch ganz besonders für unsere Schwestern und Brüder in den Ländern, in denen sie verfolgt werden, weil sie an dich glauben. An unsere Schwestern und Brüder in Nigeria, in Ägypten, in China, in Nordkorea und wo sie überall sind, sei du ihnen nahe. Gib ihnen die Kraft, die sie brauchen. Erhalte sie im Glauben an dich, dass sie durchhalten. Gib ihnen Mut und schenk, dass auch wir unseren Teil dazu beitragen, wo wir sie unterstützen können und dass wir sie nicht vergessen. Herr, wir bitten dich für unseren Alltag, wenn wir morgen wieder in den Alltag gehen, sei du bei uns. Beschütze und bewahre uns. Lass uns deine Boten sein an dem Platz, an dem wir stehen. Wir bitten dich für all die Menschen, denen es nicht gut geht. Wir bitten dich für die Kranken, die Einsamen, die Traurigen. Sei du ihnen nahe. Nimm du sie in deinen Arm. Leite du sie und gib du ihnen den Trost, den sie brauchen. Gib ihnen auch Menschen an die Seite, die für sie da sind, die sie begleiten. So segne uns und geh mit uns. Alles, was wir noch auf dem Herzen haben, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. 122. Wir singen jetzt aus dem roten Liederheftlein die Nummer 922, das Monatslied hier auch, wenn ich recht gehört habe, 922.
Einige Dinge gibt es noch bekannt zu geben. Zunächst herzlichen Dank an Hans-Georg Schmid für diese ermutigenden Worte. Vielen Dank und dir Gottes Segen für deine Arbeit in Northeim und Nordhausen. Ich darf herzlich einladen, heute Mittag zur Stunde der Prägitzer Gemeinschaft um 13.30 Uhr hier in der Kirche. Herzlichen Dank fürs Opfer vom vergangenen Sonntag. Es war für die eigene Gemeinde bestimmt und betrug 165,50 €. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die Jugendarbeit bestimmt. Ganz herzlich lade ich ein zum Erwachsenenkreis heute Abend um 19.30 Uhr hier im Gemeindehaus. Morgen um 14 Uhr treffen sich die Gemeindedienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls hier im Gemeindehaus. Am Donnerstagabend lädt der Frauenkreis Oase herzlich ein zu einem Dankefest. Beginn ist um 20 Uhr im Gemeindehaus. Einladungsflyer liegen hinten aus. Ich weise auch darauf hin, dass bei uns in der Kirchengemeinde wieder Rallye für Erwachsene stattfindet. Einladungszettel liegen auch aus. Wen es näher interessiert, Informationen gibt es bei Beate Fischer in Oberiflingen. Im Blättle stand es auch. Ich lade herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9 Uhr zum Erntedank-Gottesdienst. Dieses Mal zum ersten Mal nicht mit dem Kindergarten, sondern mit der Kinderkirche. Und im Anschluss wird es dann einen Kirchenkaffee geben mit noch einigen Besonderheiten. Lassen Sie sich überraschen. Die Konfirmanden sammeln in dieser Woche die Erntegaben ein. Am Donnerstag und Freitagnachmittag werden wie gewohnt bei Ihnen klingeln. Und wenn Sie wollen und können, geben Sie ihnen einfach etwas für den Erntedankaltar mit. Wir geben wie jedes Jahr unsere Gaben an die Liebenzeller Mission in Bad Liebenzell. Und nun bitte ich Sie, sich zu erheben. Frau Frieda Scheuermann aus Schopfloch ist am vergangenen Freitag in Hallwangen verstorben. Die Trauerfeier findet hier in Schopfloch am kommenden Mittwoch um 13 Uhr statt. Wir befehlen die Verstorbene in Gottes Hand, im Vertrauen auf das Wort der Heiligen Schrift. Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In deine Hände legen wir Frieda Scheuermann. Sei du bei den Angehörigen in der schweren Zeit, die vor ihnen liegt. Schenke ihnen den Trost deiner Gegenwart. Amen. Der Beerdigungschor für die Beerdigung am Mittwoch trifft sich um 12.30 Uhr. Und nun wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Mit dem Lied 421, Verleih uns Frieden gnädiglich. Den Tauffamilien wünsche ich einen gesegneten Sonntag und auch den Diamanten-Konfirmanden. Und nun geht in diesen Sonntag als Gesegnete unseres Herrn, der unser Gebet hört. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.